das spürt man, weißt du, so, da ist was in der Luft.
Das AI-Thema könnte die nächste wunderschöne Blase werden.
Wer kassiert den Spread?
Die Pleite der USA, da ist jetzt gerade Bewegung reingekommen. Ganz Deutschland hält inne. Thomas beschäftigt sich mit aktiven Fonds. Ich möchte es einfach nochmal unterstrichen haben.
Marktgeflüster.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge Nummer 42. Ich habe es wieder geschafft, halbwegs gesund zu werden, um die nächste Folge aufzunehmen. Ich bin nämlich gleich nach der letzten Aufnahme erkrankt und bin jetzt wieder auf der Höhe. Holger freut sich ungemein. Von daher herzlich willkommen zu dieser Folge, Holger.
Hallo Thomas, und nachdem du es schon betont hast, die 42. Folge, was ist jetzt die Frage?
Ach so, ja, das ist wieder so ein Nerd-Ding, ne? Ich habe den Film tatsächlich nie gesehen, wo das drin vorkommt. Was war das nochmal? Irgendwas mit Galaxie, gell?
Fast, Galaxis, oder? Der Anhalter durch die Galaxis.
Der Anhalter durch die Galaxis, genau. Den muss ich mal gucken. Ist es empfehlenswert oder nicht?
Ich würde sagen, es gehört zum Kulturgut dazu, den Film einmal gesehen zu haben.
Gut, dann
das wird dir sicherlich unsere gemeinsame Freundin Lisa O. bestätigen.
Sehr gut, kein Podcast ohne sie erwähnt zu haben, haben wir uns ja fest vorgenommen. Wir haben noch einen Nachtrag, den wir letzte Folge vergessen haben. Und zwar hatten wir einen gewissen Professor zu Gast bei uns auf dem Kanal. Ein Mann, der ganz abstruse Dinge macht, der investiert in Hedgefonds. Redet gern über Derivate, über Nahrungsmittelspekulation und solche komischen Angelegenheiten. Also für die Leute, die das interessiert, die dürfen gerne mal in die Shownotes schauen. Dort haben wir das zweiteilige Interview einmal verlinkt. Wie fandst du das persönlich, Holger? Du hast es ja gesehen, oder?
Ja, ich habe es gesehen und ich war tatsächlich auch bei der Aufnahme dabei und mir ist richtig übel geworden, als ich den Typen gehört habe. Okay, also ich ertrage ja viel, aber das habe ich einfach nicht ausgehalten. Und ich möchte bitte alle Leute von diesem Podcast hören, offiziell auch aufrufen, klickt auf keinen Fall auf diesen Link. Also Big Pharma, Bill Gates, Charles Schwab und Angela Merkel möchten alle nicht, dass ihr auf diesen Link klickt.
Okay, sehr gut. Das ist auf jeden Fall mein Teaser. Und wie fandst du den Thumbnail? Du fandest den Thumbnail so schön vom zweiten Teil dieses Interviews, dass du gleich mal zur Meme-Challenge aufgerufen hast.
Ja, ich habe es mir schon gedacht, als ich da saß. Ich habe mir schon gedacht, du siehst eigentlich doch von der Seite aus wie so ein aufgedunsenes Walross. Und als ich die erste Folge dann gesehen habe, wurde meine Theorie bestätigt. Die zweite Folge sieht genauso aus, aber ich fand das Thumbnail echt gut. Also das wirkt wie, ich kann es schwer beschreiben, wie es wirkt, wie ein Grinsen, das, also als wenn deine Studierenden glauben, dass die Klausur einfach wird. Und dann mal Grinsen dabei.
Sehr gut, sehr gut. Ich weiß tatsächlich nicht, wer den gemacht hat. Sehr wahrscheinlich Flo den Thumbnail, von daher darfst du dich bei ihm bedanken. Stimmt, er war bei der Aufnahme auch gar nicht dabei. Er war damals ja in Urlaub zu dem Zeitpunkt.
Genau. Dann auf jeden Fall vielen Dank, Flo. Super Typ.
Super Typ, sehr gut. Wenn er den Thumbnail gepickt hat, aber ich glaube, das müsste er gewesen sein, ja.
Ich habe auch was zu sagen.
Sag mal.
Wenn ich muss den Podcast einfach ganz kurz hijacken. Ich möchte nämlich offiziell den lieben Yannick grüßen. Und das war's auch schon.
Das war's auch schon, okay.
Es war's auch schon. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass in der Vorlesung von meiner Frau ein treuer Hörer des Podcasts drin sitzt.
Ah, wunderbar. Und der wollte gegrüßt werden.
Ich habe entschlossen, dass ich ihn einfach grüße.
Okay, sehr gut. Also auch von mir dann nochmal herzliche Grüße an Yannick. Außerdem hast du eine Mail bekommen von einer Person, die nicht locker lässt. Wir hatten in der letzten Folge, hattest du mich ja gefragt gehabt, wie es aussieht mit heiße Stories vom Insolvenzverwalter oder sowas, hast du erzählt. Daraufhin habe ich versucht, mich an meinen Notartermin zurückzuerinnern. Ich habe ja chronisches Kurzzeitgedächtnis und wusste nicht mehr genau, worum es ging. Das hat den lieben Zuhörer hier nicht in Ruhe gelassen und er hat sich tatsächlich alle Marktgeflüster oder viele Marktgeflüster-Folgen nochmal angehört, um herauszufinden, was ich da angedeutet habe. Und es war tatsächlich in Folge 31 gewesen, ab Minute 48 und 53 Sekunden, wo ich darüber gesprochen habe, Lehman Brothers Insolvenzverfahren. Und tatsächlich hatte ich mit meinem Notar darüber gesprochen. Das waren aber jetzt keine Inside-Information von ihm oder so, sondern er hat einfach nur gesagt, Insolvenzverwalter ist eigentlich ein ziemlich lukrativer Job. Also wie gesagt, er hat das jetzt nicht gemacht und hat mich dabei mal auf darauf hingewiesen, zu googeln, wie die Insolvenzverwaltung oder die Abwicklung der Insolvenz der deutschen Lehman Brothers Filiale gelaufen ist. Und da gibt's einen sehr interessanten Artikel von der Süddeutschen, ich glaube sogar mehrere, die dazu geschrieben haben. Da wurde nämlich eine Anwaltskanzlei beauftragt, die Abwicklung zu machen. Also bei so einem Insolvenzverfahren wird ja erstmal festgestellt, wer sind alles die Gläubiger, also wer bekommt alles Geld, und dann wird geguckt, wie viele Assets sind dort noch. Und genau, die Anwaltskanzlei, die das übernommen hat, also ein gewisser Herr Frege, also als leitender Anwalt, hat für das Insolvenzverfahren eine Rechnung gestellt, beziehungsweise Auslagen in Höhe von 834 Millionen, die das Ganze gekostet hat. Und das hat wohlbemerkt nur die Anwaltskanzlei quasi in Rechnung gestellt. Und darauf hat mich mein Notar damals aufmerksam gemacht. Sehr, sehr interessante Story. Und wo sie so ein bisschen erzählt haben, naja, ich meine, die Kanzlei hat scheinbar schon sehr, sehr viel gemacht für deutsche Gläubiger, haben eine Insolvenzquote zumindest mal aushandeln können von nahezu 80%, was schon mal gar nicht so schlecht ist. Normalerweise ist man bei solchen Insolvenzen von Banken eher so im einstelligen Prozentbereich. Und meinten so, das wäre noch nicht geschlossen, das Thema, aber 834 Millionen halte ich schon für eine ziemlich happige Summe. Das ist gerade mal das schlappe 25-fache von dem, was die Insolvenzabwicklung von Karstadt gekostet hat. Bevor es weitergeht mit der Folge, noch ein kurzer Werbeeinspieler, denn dieser Podcast ist freundlicherweise gesponsert durch den Discount-Broker JustTrade. Den Frankfurter Broker mit dem grünen Logo kennt ihr vielleicht schon. Sie haben sich bereit erklärt, hier diesen Podcast jetzt in der nächsten Zeit exklusiv zu sponsern. Holger und ich kennen JustTrade ziemlich gut. Holger hat dort zum Beispiel auch ein eigenes Depot. Und bei JustTrade könnt ihr kostenlos handeln, also könnt kostenlos an drei Börsen handeln. Alles, was dazu kommt, ist der marktübliche Spread, aber den bezahlt ihr bei allen Brokern. Das ist nämlich das, was die Börse einnimmt. Also an sich keine Orderprovisionen seitens des Brokers. Und eine Besonderheit bei JustTrade ist, dass das nicht nur auf einen Börsenplatz ist, wie man das von den Neo-Brokern kennt, sondern dass ihr hier tatsächlich drei Börsenplätze habt und dementsprechend für eure Kaufs- und Verkaufsorder auch drei Preise habt und hier arbitrieren bzw. vergleichen könnt. Ihr bekommt bei JustTrade alles, was das Herz begehrt. Ihr bekommt dort Aktien, ETFs, aber natürlich auch Derivate wie zum Beispiel Zertifikate und Kryptowährungen. Und es gibt auch viele Wertpapiere im Sparplan. Wenn ihr JustTrade noch nicht kennt, solltet ihr das Angebot auf jeden Fall mal auschecken. Schaut dazu einfach mal in die Shownotes. Dort findet ihr einen Link zum Frankfurter Broker.
Werbung Ende.
Und einer der Partner von dieser Rechtsanwaltskanzlei meinte auch, da hätten 70 Anwälte drauf gearbeitet und 30 Insolvenzexperten. Und wenn man dann einen durchschnittlichen Stundensatz von 300 bis 1.800 Euro pro Stunde anrechnet, also jetzt 300 Euro, das habe ich auch schon mal mitgekriegt. Zu dem Preis musste ich mich auch schon mal beraten lassen. Das sind dann sehr spezialisierte Anwälte. Aber 1.800 Euro pro Stunde ist natürlich schon extrem solide. Und würde dadurch alleine schon ein Aufwand von 216 Millionen Euro entstehen. Und der Partner meinte dann wortwörtlich, wenn wir am Ende nur 100 Millionen Euro bekämen, wäre das für uns ein deutliches Verlustgeschäft. Das war so ein bisschen die Story, die Hintergrundstory zu Lehman Brothers Pleite. Wer das möchte, den Link findet ihr in den Shownotes, könnt euch das Ganze nochmal reinlesen. Aber das ist das, wo mein Notar drauf angespielt hatte. Weiß nicht, ob du da schon mal was gehört hast. Ich glaube, es gab dann auch, das ist eine sehr große Kanzlei, ich glaube, es gab dann auch Medien, die mal nachgerechnet haben und gesagt haben, naja, rein theoretisch zu den genannten Stundensätzen hätten dann alle Anwälte der gesamten Kanzlei über einige Jahre hin auf diesem Fall arbeiten müssen und hätten keinen einzigen anderen Fall annehmen können. Von daher wurde hier spekuliert, dass das Honorar vielleicht doch etwas hoch angesetzt war. Ja.
Was? Nein. Also, da muss ich jetzt eiskalt widersprechen. Du musst dir auch vorstellen, so ein Lambo kostet relativ viel Geld. Und wenn jeder dieser Leute, die da drauf saßen, dann am Ende einen bekommen hat, plus Spritkosten, dann ist es durchaus gerechtfertigt für dich, einen Stundensatz von 1.800 Euro zu bekommen.
Wir haben übrigens,
das ist ja fast schon pro bono.
Genau, aber die 1.800 ist ja, dann kommst du immer noch nicht auf die 800 Millionen. Aber gut, anyways, Insolvenzverwalter müsste man sein.
Ich habe mich übrigens gerade verlesen, es war ja gar kein 1.800 Euro Stundensatz, sondern Arbeitsstunden, der dementsprechend.
Das heißt, was ist der Unterschied?
Ja, ob ich 1.800 Euro pro Stunde bekomme oder ob ich 1.800 Stunden pro Jahr arbeite, ist ja was völlig anderes.
Ach so, nee, sind 1.800. Ach so, 300 Euro und 1800. Okay. Ja, da habe ich mich tatsächlich auch verlesen. Ich dachte, es wären 300.
Also, ich weiß gar nicht mal, was du gesagt hast. Ich habe bloß auf den
Ich dachte, es wären 300 bis 1800 Arbeitsstunden. Nee, Euro pro Stunde, aber es sind tatsächlich 300 Euro im Schnitt auf 1800 Arbeitsstunden.
Okay, das hört sich ja realistischer an. Und
aber die 300 Euro sind im Schnitt, ne? Also.
Wie unprofessionell unser Podcast ist.
Genau. Und, genau, also an der Stelle nochmal die Korrektur, sorry dafür. Und eine Sache wollte ich noch ergänzen, jetzt habe ich es vergessen.
Ich kann dabei was ergänzen. Ich habe tatsächlich mit der Lehman-Pleite auch indirekt zu tun gehabt in der Bank. Das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen.
Erzähl.
Das war so, ich bringe es nicht mehr exakt zusammen, deswegen könnt ihr da gerne ergänzen, wenn ihr dazu auch was mitbekommen habt. Aber da gab es irgendwann mal so ein Register, da konnte man sich eintragen, wenn man Claims gegenüber Lehman hatte noch.
Und du hast dich einfach mal eingetragen, just for fun. Nee,
die musst du ja normalerweise auch nachweisen. Aber aus irgendwelchen Gründen, ich weiß nicht mehr warum, war dieses Register entweder öffentlich oder die Bank hatte zumindest Zugriff drauf. Also ich habe quasi so eine Liste gehabt an allen Leuten, allen Institutionen, die Claims gegenüber Lehman angemeldet haben. Zum Beispiel, weil sie halt ein Zertifikat hatten oder sonst was. Mhm. Und irgendein intelligenter Mensch bei Goldman ist dann auf die Idee gekommen, lass die alle anrufen und die Claims abkaufen. Mhm. Lass die Claims zu einem Discount abkaufen. Und dann haben wir angefangen, glaube ich, jeder, wenn er einen Kunden, was ich da drauf hatte, da anzurufen und zu gucken, ob die ihre Claims hergeben.
Und haben sie gemacht? Also habt ihr das privat gemacht oder auf die Goldman-Bilanz?
Nee, das war schon auf,
für die Arbeit.
Wäre natürlich sehr dreckig. Es war schon für die Arbeit. Ich habe aber keine Informationen, wie das dann am Ende weitergegangen ist. Ob das.
Ach, du hast nicht zu den Callcenter-Agenten gehört, die dort angerufen haben?
Ich war nicht der Callcenter-Agent. Ich hatte bloß die Liste der Claims gesehen.
Okay. Und ja, auch klassische Hedgefonds-Geschäft, ne? Also gab auch einige Hedgefonds, die sich das zusammengekauft haben.
Das kann gut sein, weil das hast du bei der Credit Suisse jetzt auch, das sind wir gleich bei einer aktuellen Sache, da hat ja jetzt, haben anscheinend einige Hedgefonds drauf spekuliert, dass die CDS die Kreditausfallversicherungen zahlen, weil die AT1-Anleihen damals auf null abgeschrieben wurden. Da gab es aber jetzt die Entscheidung, es gibt keine Auszahlung von den Credit-Default-Swaps, die AT1-Anleihen seien nochmal deutlich juniorer als die versicherten Anleihen gewesen.
Und das ist jetzt schon in Stein gegossen, also so schnell sind die Gerichte in der Schweiz?
Ich denke, dass das wahrscheinlich, vielleicht kannst du am Ende nochmal irgendwie dagegen klagen, aber vermutlich ist es in Stein gegossen. Ich glaube sowieso, die interessantere Klage wird eher sein, die konnten abgeschrieben werden auf null, weil das ein sogenanntes Viability-Event war. Ich glaube, da hat man darüber auch mal im Podcast gesprochen. Mhm. Und die Credit Suisse hat eine Woche vorher damals gesagt, dass es bisher kein Viability-Event ist. Und jetzt kannst du halt anfangen, entweder die Credit Suisse versuchen zu verklagen oder die UBS, die diese Rechtsrisiken dann hält. Das halte ich nicht für ausgeschlossen, dass da noch was kommt.
Müsstest du dann aber in der Schweiz machen und ich glaube, die Schweizer haben da ihre Meinung schon zugeformt, wie.
Ja, aber ob im Zweifelsfall, ob ein Gericht in der Schweiz das dann, wenn das da geurteilt wird in 10 Jahren, ob die das vielleicht anders sehen, vielleicht gibt es ja irgendwie wieder einen Trick, dass du es doch in den USA verklagen kannst, was immer bei Argentinien gut läuft. Wer weiß.
Naja, okay. Spannende Sache, ja. Naja, genau, soweit das Insolvenzthema haben wir jetzt hoffentlich zu Genüge erklärt oder beziehungsweise recherchiert, was ich damit damals mal angedeutet hatte. Aber das war mir auch damals nicht bewusst gewesen mit diesem Insolvenzverfahren, wie geil das war, genau. Ja. Und ja, da waren tatsächlich auch Hedgefonds involviert gewesen, die solche Ansprüche abgekauft haben. Und was ich auch interessant fand, also was sie in dem Artikel erzählen, ist, wie die auf diese hohe Insolvenzquote gegangen sind. Und das war im Endeffekt Verhandlungsgeschick der einzelnen Insolvenzverwalter mit den anderen internationalen Filialen. Das heißt, die haben irgendwie geschafft, in anderen Lehman-Filialen noch irgendwie Assets abzuluxen, die dann ins deutsche Insolvenzverfahren laufen.
Das siehst du ja dann relativ häufig bei so internationalen Insolvenzen. Ich glaube, bei FTX war die Geschichte doch auch, dass die Leute auf den Bahamas irgendwie versucht haben, den Prozess oder zumindest Teile der Assets in den Bahamas zu halten und nicht an die USA abzugeben. UK, glaube ich, hat auch was Ähnliches gemacht. Also da guckt natürlich dann, überspitzt formuliert, jedes Land, dass es für seine eigenen Menschen irgendwie das Beste noch rausholt.
Ja. Und dann sind ja auch 834 Millionen gerechtfertigte Fees, wenn du es schaffst, so viel Kohle aus dem Ausland abzuziehen.
Und deswegen ist ja das Litigation Finance, glaube ich, auch in Zukunft mit steigenden Zinsen trotzdem immer noch ein Thema, weil die Returns, die du da machen kannst auf ein richtiges Investment in einen Gerichtsprozess oder einen Insolvenzprozess oder sonst was, die sind halt teilweise pervers extremst. Du musst da die richtigen finden und dann ist das Hauptproblem, dass das halt ewig dauert, bis sowas dann auszahlt.
Ja, da hast du es ja schon mal drauf. In den ersten Podcast-Folgen hattest du es ja mal erwähnt, ne, dass du in solche Litigation-Fonds investierst, die also quasi solche Prozesse vorfinanzieren. in den USA, die ja ziemlich teuer sind, und dann darauf hoffen, dass es da den großen Payoff gibt. Ja.
Genau, damals noch in die Einzelaktie. Das mache ich ja im Moment nicht.
Achso, das Einzelaktien, die man da kaufen kann.
Ja, in die Fonds selber kannst du nicht so ohne weiteres investieren, aber es gab zwei börsengehandelte Asset Manager, gibt es immer noch, die das machen. Mhm. Und die auf der eigenen Bilanz auch Exposure gegenüber diesen Klagen haben. Mhm. Aber ich muss noch eine andere Sache machen. Ich muss nämlich wieder mal was richtigstellen oder Wunderbar. Korrigieren, was wir beim letzten Mal besprochen haben.
Klassiker.
Man kennt es. Wir haben doch über diesen geilen Osteam Cape ETF gesprochen.
Genau, ja.
Der so viel Facebook drin hatte und Co. im Vergleich.
Du mich gelobt hast, dass ich da nicht rein investiere.
Habe ich dich da gelobt?
Da habe ich mich gefreut, ja.
Stimmt, dass du nicht aktiv investierst. Ja, ja, ich erinnere mich mit David Svensens Zitat. Aber also der Punkt ist, ein netter Herr hat mich angesprochen, dass als wir das letztes Mal erklärt haben, was eigentlich Cape ist, hätte sich so angehört, als haben wir gemeint, dass sowohl die Earnings als auch der Preis, also das PE-Ratio einfach geklettert wird. Yeah. Das ist natürlich falsch. Wenn sich das so angehört hat, dann war das nicht explizit gut formuliert, denn was geklettert wird, sind die Earnings und nicht der Preis. Ansonsten, der ETF selber wählt tatsächlich nicht einzelne Aktien aus, sondern einfach nur Sektoren. Da macht quasi im Wesentlichen eine Sektorgewichtung. Mhm. Ich habe auch ein schönes Factsheet dazu gefunden, was auf einer ganz tollen Seite, finanzfluss.de, verlinkt ist in dem Informer. Mhm. Und da sieht man auch so schön, welche Sektoren der ETF gerade übergewichtet ist und welche nicht. Und dann hatte ich ja geändert mit der Frage, ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich Alpha ist, was da generiert wird, oder doch nur gehebeltes Beta, also ob der quasi nur deswegen besser performt hat, weil er mehr ins Risk geht als der S&P 500.
Ja.
Da habe ich zumindest Kalkulationen gefunden, die auch mal ganz kurz versucht nachzurechnen und das zumindest von meiner Seite aus bestätigen können. Das Ding sieht so aus, als hat es im Wesentlichen Beta von 1. Also er geht tatsächlich nicht mehr ins Risk, sondern nach dem Capital Asset Pricing Model oder der Adjustierung, die in Alpha erlaubt, sieht es zumindest so aus, als generiert er tatsächlich Outperformance. Mhm. Das kann man jetzt natürlich challengen, sagen, die Zeitreihe ist zu kurz und es sind vielleicht andere Effekte, aber das wollte ich zumindest noch nachliefern. Ich habe ihn nicht gekauft bisher.
Okay, spannende Sache, ja. Und ist es nach Kosten immer, also die Betrachtung?
Ja, es gibt beides. Also du kannst in diesem Informer findest du sowohl den Index als auch den ETF, also Nachkosten.
Ja, Factsheet meinst du, ne? Auf dem Blatt.
Genau, genau. In eurem Informer verlinkt ihr das Factsheet und da
kommt man zum Richtigen.
Wie genau.
Auch wenn wir den ganzen Tag immer mit Datenqualitätsissues zu kämpfen haben, von dem, was wir da eingekauft kriegen, aber scheinbar es ist doch der größte Teil clean.
Cool. Du, zum Thema Datenqualität, was ich ganz, ganz schlimm finde, sind diese ganzen Webseiten, die für Einzelaktien dann so Teile aus der Bilanz anzeigen oder aus dem Jahresbericht wie Revenue und etc. Da ist die Datenqualität wirklich richtig dreckig. Ich habe das ganz oft in Vorlesungen. Deswegen auch der Aufruf an alle, wenn ihr das mal machen müsst, wenn ihr solche Zahlen, Unternehmenszahlen braucht, immer in die Bilanz gucken. Niemals in solche Webseiten, die das zusammenfassen, weil da oftmals richtiger Mist passiert. Ich hatte es dann auch schon ganz oft, Studierende stehen vorne, tragen vor und verlinken dann halt oder zeigen in Slides irgend so eine dreckige Website. Seeking Alpha, Finvis, also all diese Seiten, die versuchen halt zu aggregieren. Mhm. Das mag nicht schlecht sein, wenn du für ein paar Ratios das nachguckst, aber wenn du wirklich für eine Präsentation die Bilanz darstellen möchtest, einzelne Positionen in der Bilanz, das kannst du als Datenprovider, da kannst du noch so gut sein, das kriegst du unmöglich sauber hin. Dann wird immer irgendwo eine Aggregierung stattfinden oder eine Zusammenfassung und dann gehen einfach wichtige Punkte verloren. Also immer in die Bilanz gucken.
Und selbst da ist es manchmal ein bisschen schwierig. Also ich hatte ja damals, in der Bank hatten wir zwar ein Bloomberg-Terminal, aber nur für den ganzen Floor. Und jeder hatte einen eigenen Reuters-Terminal, also Thomson Reuters. Und da hast du ja auch solche Aktien-Zusammenfassungen. Ne? Die versuchen ja auch, diese Zahlen zu harmonisieren. Und Zahlen zu harmonisieren ist ja across Sektoren super schwierig. Ne? Also zum Beispiel, was ist eine Revenue von einer Bank? Ja, das ist eine ganz andere Zahl, die sich aus ganz anderen Dingen zusammensetzt, als jetzt in einem Asset-Heavy-Sektor oder sowas in die Richtung. Von daher ist es super schwierig. Im P&L, also in Gewinn- und Verlustrechnung, kriegst du das noch hin. Cashflow-Statement ganz schwierig und Bilanz sowieso nahezu nicht vergleichbar. Also was da zum Beispiel PPE ist, also Property, verlängerte Form von, also quasi schwere Industriegüter und solche Dinge. Was hast du auch teilweise Positionen in der Bilanz von einer Bank von schweren Industriegütern, die dann da reingepresst werden? Also jetzt nur mal so als kleines Beispiel. Und so Bilanz muss man halt echt immer erstens mal innerhalb eines Sektors gucken. Und da war das halt auch immer das Problem. Das Coole bei Reuters ist halt, dass die dir die Quellen verlinken. Das heißt, du konntest dann auf diese Zahl klicken und bist dann direkt im letzten Jahresabschluss ja. auf der Zahl gelandet. Das ist halt ganz cool. Und manchmal merkst du dann halt auch, dass die Zahl, die dahinter ist, eine andere ist oder dass ein anderer Wechselkurs angesetzt ist. Also es ist echt ziemlich schwierig. Und gerade wenn du zum Beispiel Bewertungen machst und deine Multiples korrigieren willst durch, keine Ahnung, korrigiertes EBITDA oder durch einmalige Effekte rausrechnen oder sonstige Dinge, dann kann es echt mal relativ schnell kompliziert werden. Also dieses Thema Datenqualität im Aktienbereich ist auch eine Herausforderung, auch für qualitativ hochwertige Medien, ne, wie zum Beispiel Reuters.
Ich habe das Wort dreckige Webseiten benutzt und dachte halt an so Seiten mit ganz viel Werbung und solchen Sachen. Aber eigentlich habe ich ja eingeleitet damit, um zu unterstreichen, wie komplex das werden kann und dass du das natürlich als so eine Aggregierungswebsite, du bist ja immer abhängig von den Datenlieferanten und die liefern dir halt im Zweifelsfall auch nicht die Daten in der Qualität, wie du sie brauchst, weil das ist, glaube ich, ein fast unmöglich zu lösendes Problem, wie du beschrieben hast.
Also das kannst du halt dadurch lösen, dass du halt sehr, sehr nischig wirst. Also wir haben uns ja zum Beispiel konzentriert auf ETF-Daten und auch da nur available for sale in Deutschland. Und dadurch kannst du halt die ganz gut harmonisieren. Aber es gibt zum Beispiel ganz viele verschiedene Tracking Difference nicht, das ist nochmal ein ganz separates Thema, aber Total Expense Ratio, eine TER. Da gibt es ganz viele TERs, die berechnet werden, die kriegen wir auch alle geliefert. Aber wenn du zum Beispiel einen ETF hast, der neu aufgesetzt wird, gibt es erstmal nur eine geschätzte TER, also was die denken, was es kosten wird. Die ist im Laufe des Jahres aber nochmal eine andere. Also es gibt da ganz viele verschiedene Herangehensweisen und da musst du halt das Richtige finden, sonst kriegst du halt von deinen Usern auf den Deckel, die sagen, ey, die TER, die im Factsheet ist, ist aber eine andere als die, die ihr anzeigt. Und dann kannst du ja nicht jedem auf diese Mails antworten. Und aber trotzdem.
Oder die Emittentin ruft dich an und sagt, aber das stimmt doch gar nicht, was ihr da zeigt.
Ja, das passiert zum Glück überhaupt nicht, weil dann können wir denen einfach nur sagen, ja, dann liefert doch das richtige Zeug einfach an Morningstar. Da, wo wir wiederum unsere Daten herkriegen. Ja. Also wenn du in einem engen Sektor bleibst und wir sind ja im Überlegen, ob wir das Ganze auf Fonds ausweiten wollen, weil ETFs und Fonds sind ja ziemlich nah beieinander und dann könnten wir zum Beispiel in unserer Suche auch ETFs mit klassischen DK-Fonds oder was es alles so am Markt gibt, Flossbach von Storches und Co. vergleichen, diese abstrusen Dinge, in die du investierst, sehr wahrscheinlich nicht. Also ich weiß nicht, ob die im Datenpaket mit drin wären.
Ein paar Justiz-Fonds wahrscheinlich schon, aber ja.
Ein paar was?
USITs, ja doch. Ich habe ein paar im USITs-Mantel, sind ja im Wesentlichen für alles, was man als deutscher Privatanleger wahrnehmen kann, ist es ein normaler Fonds.
Genau, und von daher ist dann die Überleitung von ETFs zu Fonds relativ einfacher, aber auch da wird es dann wieder große Unterschiede geben. Zum Beispiel Replikationsmethode spielt keine Rolle. Eine TER gibt es in dem Sinne nicht, beziehungsweise da gibt es wieder andere Definitionen von Kosten und so weiter. Also ist eine ganz spannende Sache, so das Thema Daten im Finanzbereich. Und ich habe vor kurzem mit jemandem auf LinkedIn geschrieben, der mir gesagt hat, ey, ich habe voll cool, ich habe alle Daten mir von iShares gezogen und geguckt, welche Aktien in welchem ETF sind. Und jetzt kann man so Überschneidungsanalysen machen und der rechnet dir das dann quasi zusammen. Also du hast ja einen MSCI World, Nasdaq 100 und noch einen Stocks 500 investiert und er sagt dir dann, wie viel Apple da drin ist. Dann habe ich ihm gesagt, ja. Da ist iShares ziemlich vorbildlich. Die machen das alles öffentlich verfügbar und das kannst du dann auch schön scrapen. Also wenn du Privatanleger bist, wir als Firma dürften das wohl nicht. Die sind aber die einzigen, die das machen und von daher ist das absoluter Horror. Und dann war er so ein bisschen enttäuscht. Da habe ich gesagt, du, wenn du das irgendwann mal gebaut kriegst, dass du die Full Holdings, also alles, was in den Dingern drin ist, haben kannst, dann sind wir die Ersten, die dir das abnehmen und dann machen wir die geilsten Analysen der Welt.
Aber jetzt musst du mich korrigieren. Also ich dachte, sowas gibt's schon. Ist das dieses X-Ray-Feature von Morningstar? Geht es nicht genau in die Richtung?
Ja, ich glaube, also du kannst dann angeben, diese Aktie ist drin und so weiter. Aber erstens mal, das kostet einen Haufen Geld. Also wenn wir das von denen kaufen wollen würden, also darf ich jetzt wahrscheinlich nicht sagen, wie viel das kostet, aber viel. Also es würde sehr wahrscheinlich die Kosten, die wir haben, nochmal verdoppeln, also die Datenkosten. Und laut eigenen Angaben ist die Abdeckung relativ mager. Also ich weiß es nicht auswendig, aber ich habe sowas im Kopf von um die 60% oder sowas. Das heißt, 40% der Fonds wäre da nicht mit drin. Und wie machst du es mit Swappern? Also bei einem Swap kriegst du dann
Trägerportfolio.
Kriegst du dann das Trägerportfolio reingehauen, um für die komplette Verwirrung zu sorgen. Also ich glaube, im Datenbereich kann man noch sehr, sehr viel besser machen. Und ich hoffe, dass die Fondsanbieter da mehr und mehr für Transparenz sorgen, wobei man dazu zu deren Verteidigung auch sagen muss, diejenigen, die diese Transparenz nicht wollen, sind oft auch die Index-Provider. Die haben nämlich keinen Bock, dass jeder sehen kann, wie der Index zusammengestellt ist. Also, es gibt noch viel zu tun.
Aber ich finde es ein guter erster Schritt, dass ihr jetzt euch mehr mit aktiven Fonds beschäftigen wollt, wenn ich das richtig rausgehört habe.
Na, es ist, also wir überlegen das mal noch, ja, ob wir das machen wollen.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich kriege ganz viel Feedback aus der Community immer, dass es echt schwer ist, vernünftig aktive Fonds zu screenen. Ob man das jetzt machen möchte oder nicht, weil ich bin ja der Meinung, dass die meisten Mist sind und in den Suchmaschinen sind tendenziell noch mehr Mistige, weil die die richtig guten nicht die Daten rausgeben. Aber es gibt tatsächlich, zumindest kenne ich keine wirklich allumfassende gute Suche für aktive Fonds. Ich meine, es gibt schon so Sachen wie bei, ich glaube, bei diesem Blog, das Investment findet man eigentlich ganz nette Artikel und dann kannst du natürlich auch bei Finanzen nett und so immer screenen, aber so wirklich irgendwas, was schön und schnell läuft, habe ich nicht gefunden. Im Vergleich zu den ETF-Maschinen, wo es ja ganz tolle gibt, wie die von Finanzfluss zum Beispiel.
Dankeschön für die Blumen. Doch, warte mal, es gibt eine ganz gute Fondssuche, jetzt weiß ich nicht mehr, wie die heißt. Heißt die von Cap Insight, war das, oder? Ich weiß auch nicht mehr, der Christian Röhl hat mir da mal was gesagt, dass die da was Cooles gebaut hatten. Muss ich mir aber nochmal angucken für Fonds. Aber ja, Okay. Tatsächlich ist es nicht so easy. Ich versuche es bis zur nächsten Folge mal rauszufinden, wie das nochmal hieß, so eine Fondssuchmaschine. Uns ging es ehrlich gesagt
aber... Ganz Deutschland hält inne. Thomas beschäftigt sich mit aktiven Fonds. Ich möchte es einfach nochmal unterstrichen haben.
Also ich investiere da nicht, also nicht rein, ich interessiere mich trotzdem für den Kapitalmarkt. Also mich interessiert es auch, wo der Zins, wo der Leitzins ist. So ist nicht, aber... muss dazu jetzt nicht zum aktiven Fonds Spekulant werden. Nee, ich finde es fände ich's cool, wenn alle möglichen Finanzprodukte komplett transparent mit zuverlässigen Daten und das für jeden verfügbar wären, ja. Wir haben jetzt erstmal mit ETFs angefangen und der Rest kommt dann noch, ja.
Private Equity Fonds zum Beispiel.
Genau, da muss es halt same thing, ja. Also viele haben da kein Interesse an dieser Transparenz, ja. Die sagen dir dann einfach, dass sie eine Rendite wohl gezaubert haben, wissen aber nicht wie. Ja.
Oder sagen. Und du kannst auch nicht verkaufen, aber versprechen dir, die Rendite ist da. Ja. Da gibt es übrigens ein schönes Video. Ich glaube, das ist sogar von der aktuellen Hauptversammlung von Buffett, wenn ich mich nicht täusche. Vielleicht ist es aber auch eine in den letzten Jahren. Ich habe das Video erst vor kurzem gesehen. So ein 5-6-minütiges Video, wo sie sich so schön über Private Equity aufregen, warum das alles scheiße ist.
Wer macht
die
das?
Returns und Buffett und Munger. Aha. Weil die Returns scheiße ausgerechnet sind, weil du auf investiertes Kapital rechnest, aber dann die Fee-Struktur viel, viel zu teuer und dass die viel zu viel Geld eingesammelt hätten über die letzten Jahre und jetzt eigentlich gar nicht wissen, welche Unternehmen sie noch kaufen sollen und allein deswegen schon die Returns runtergehen. Gut, als Public Manager musst du sowas sagen, aber ich kann viel unterschreiben von dem, was er da gesagt hat.
Also das haben sie, ja, spannend. Aber hat Buffett nicht selbst auch ein bisschen in Private Equity investiert? Nee? Oder immer nur Public? Also,
er hat zumindest, was sie schon machen, ist Private Equity Deals selbst in Anführungszeichen, indem sie mal Unternehmen komplett übernehmen beispielsweise. Oder jetzt Non-Private Unternehmen auf ihrer Bilanz rumtragen. Das natürlich. Stimmt. Aber er sagt halt, er würde halt nicht in diese Fonds investieren.
Ja, muss er irgendwo, also er hat ja auch einen leichten Interessenskonflikt diesbezüglich, ne? Muss man fairerweise dazu sagen, auch wenn er sicherlich recht hat, ja.
Und er hat auch einfach viel zu viel Geld. Also wie viel Cash haben die rumliegen mittlerweile? Ich glaube immer noch so 160 Milliarden oder so.
Aber ist ja dann dasselbe, wie das, was er den PE-Fonds anprangert. Oder?
Ja, wobei er jetzt chargt halt keine Fees drauf.
Okay, ja gut, hast recht. Aber
und er hat es auf der Bilanz rumliegen und das mindert den Return. Wenn die PE-Fonds das ja nicht machen. Die machen ja nur einen Capital Call, wenn sie was zum Investieren haben, damit du keinen Cash-Drag auf dem Fonds selber hast. True. Aber ich muss noch was anderes anmerken und ich versuche jetzt einfach viel Text zu produzieren, wie du siehst, um aufzuholen, weil ich will nämlich massiv hinten. Ich habe jetzt endlich die finale Auswertung unserer gesamten Folge
und Gesprächen.
Redeanteils, richtig. Jetzt hast du es rausgelöscht.
Nee, ich hab's nur großgezogen. Sorry. Okay.
Thomas versus Holger, von Folge 1 bis Folge 40. Thomas Gesprächsanteil 55,61, Holger 44,39. Und Markus, da hat Holger dann 56,75 und Markus 43,25.
Okay.
Also Markus muss mehr reden und ich muss mehr reden, aber nur dir gegenüber.
Okay, das heißt eigentlich,
wenn wir eine Ausgabe
haben wollen, ist Markus gar nicht mein Ersatz sozusagen oder meine Vertretung, sondern ist eigentlich deine Vertretung und du vertrittst mich.
Verstehe. Genau, deswegen werde ich mir auch einen Bart wachsen lassen bis nächste Woche.
Genau, okay, sehr gut. Ja, aber ich finde, das geht noch. Also 55% ist noch völlig akzeptabel, ja. Dadurch, dass ich ja die Anmoderation mache, vielleicht kannst du dich ja mal ein bisschen üben in Anmoderation und dann kannst du das in Zukunft machen.
Das überlasse ich lieber dir. Da, ich finde, du hast einfach das bessere Fernsehgesicht und die bessere Fernsehstimme.
Ja, und vor allem jetzt so verschnupft. Nochmal ganz kurz zur Fondsuche zurück. Also ja, capinsight.com hat tatsächlich eine Fondsuche mit 34.000 Suchergebnissen drin. Da darf auch, sicherlich ist auch für euch bestimmt das ganz viele abstruse Dinge drin. Ja, ich weiß nicht, ob das war, was der Christian Röhl meinte, aber ich glaube es schon. Die hatte ich mir auch schon mal angeschaut, diese Fondsuche, und die ist wirklich gut. Also ja, wenn euch
was ich kenne die überhaupt gar nicht. Ich habe sau viele Fondsuchen benutzt, aber CapInsight habe ich, glaube ich, noch nie.
Wir packen es mit in die Shownotes, weil, genau, dann kann es auch jeder finden. Und ja, vielleicht habt ihr ja aus der Community noch ein paar Vorschläge, auf welchen Webseiten man aktive Fonds miteinander vergleichen kann.
Also ein aktiver Fonds ist doch alles andere als ein Casino. Ein Casino ist hip und schnell, und ein aktiver Fonds kauft im meisten Fall einfach den Index nach und macht dann gar nichts.
Indexkuscheln, habe ich das mal genannt. Das fand jeder toll.
Genau. Oder Index-Hugging.
Index-Hugging, genau, ja. Gut. Also in der Intro, wir sind ja jetzt schon in der Hälfte der Podcast-Folge, aber zur Intro wolltest du mir noch eine Frage stellen. Hat sich diese Frage erübrigt?
Das hat sich erledigt. Das war das mit den 42.
Ach so, okay. Jetzt verstehe ich. Gut.
Aber du hast mich überrascht, dass du zumindest wusstest, dass da was dran ist.
Dass da ist irgend so was Nerdiges ist da dran, genau. Nachdem Lisa und du ihr schon drüber spekuliert habt, über das Zelda-Tattoo auf dem Unterarm von Diana zur Löwens Freund, das ihr in meiner Story gesehen habt, habe ich gesagt, okay, die Geister in einer anderen Welt unterwegs.
Ich werde dazu jetzt einfach nichts sagen, aber außer, dass ich es eher entsetzlich finde, dass du dich fast abfällig über Zelda äußerst.
Überhaupt nicht.
Ich glaube, unsere Community ist da ganz klar auf meiner Seite, aber ist auch lasst gut. Uns das wissen.
Ist auch sehr gut so. Ich muss ja auch mal irgendwo anecken dürfen. Ja.
Was du mit dem Bart nicht machst die ganze Zeit.
Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Die Kommentare in YouTube-Videos sind sehr hitzig. Also manche, mach den Bart ab. Der gute Mann soll sich den Bart abmachen.
Ach echt? Okay, krass. Also ja. Auf Instagram sah es anders aus. Aber auf Instagram sind auch alle viel netter.
Das stimmt.
Wäre mal Zeit, dass ich endlich mal Twitter bespiele.
Das stimmt.
Da gibt's dann Ärger. Azure. Gut, Marktzeugs, lieber Holger, wir müssen über den Markt reden, denn ja. Heute ist ja Feiertag, nicht wahr? Wir nehmen heute am Donnerstag auf, oder möchtest du dem was entgegnen?
Ich weiß nicht, was ist heute für ein Feiertag?
Christi Himmelfahrt, glaube ich.
Es ist doch wurscht, ob der Jesus da vor 2000 Jahren irgendwie in den Himmel hochgefahren ist. Den Markt interessiert sowas gar nicht, der Markt hat weiter offen. Ist okay. kein Börsenfeiertag.
Habe ich gar nicht mitgekriegt, ja.
Weshalb das Schreckliche ist, bei den Banken müssen überall Leute drin sitzen. Damals war es bei uns so, glaube ich, dass immer nur einer am Desk war. Weil es kann ja sein, dass irgendjemand am Vatertag noch schnell einen K.O.-Optionsschein handeln will.
Mhm. Und dann muss einer da sein, der dem ist auch nicht so abwegig, ne? Wenn man gerade so mit so einem Bollerwagen durch die Lande zieht und sich besäuft, da kommt man ja schnell mal auf die Idee, was der nächste hotte YOLO-Trade sein könnte.
Genau, schnell mal Orangensaft hebeln. Genau. Warum nicht? Also, ja. Jedenfalls gibt es ein paar relativ witzige Marktnews. Unter anderem das, was mich so ein bisschen überrascht hat. Der Markt preist aktuell 40% Wahrscheinlichkeit wieder ein für eine Zinserhöhung in den USA.
Okay.
Davon hat ja eigentlich der Herr Paul angedeutet, dass es diese Pause gibt, und hat ja gegenüber diesen russischen Komikern im Januar schon gesagt, dass die Pause auf jeden Fall kommt. Aber eine Dame mit dem unfassbar super Namen, Lori Logan, hat heute den Markt erschreckt, indem sie gesagt hat, sie sieht keine Pause. Für sie rechtfertigen die aktuellen Daten nicht, mit den Zinserhöhungen aufzuhören. Mhm. Und im Vergleich zu anderen Menschen, die immer Kommentare abgeben, darf sie tatsächlich abstimmen nächsten Monat. Dementsprechend dürfen wir gespannt sein.
Okay, ja, bin gespannt. Aber ja,
du hörst dich auch nicht sehr so gespannt an.
Ja, ich finde es ehrlich gesagt auch gar nicht schockierend. Also die ständige Spekulation, gibt's noch eine, gibt's noch keine? Also ich würde mal sagen, solange die Inflation hoch ist, finde ich es irgendwo schon so ein bisschen die Pflicht der Zentralbanken, da auch mit den Zinsen hochzugehen, oder? Also um die Inflation zu drücken. Aber okay, Let's see. Halt für mich bedeutet das weiterhin Tagesgeldvergleiche updaten.
Ja, Tagesgeld, da glaube ich, kannst du noch länger irgendwie drauf spekulieren, wenn man das in dem Kontext erwähnen darf. Wobei JP Morgan jetzt auch schon gesagt hat, der Markt hätte recht, indem er erwartet, dass es dieses Jahr auch schon Zinssenkungen gibt. Also wagen sich die ersten Banken raus und bestätigen das.
Ja, also wenn du meine völlig unqualifizierte Meinung haben willst, die absolut gar keinen Wert hat, weil ich mich null auskenne, also mich würde es wundern, wenn es Zinssenkungen gibt, ja, weil ja, ich würde eher davon, wenn ich Zentralbank wäre und die Nation hat Glück, dass das nicht der Fall ist, dann würde ich die höchstens flach halten, außer es knallt nochmal irgendwo, aber es hat ja schon an verschiedenen Stellen geknallt und ist immer wieder gut gegangen, also die Pension Funds in UK, ein paar mittelgroße Banken sind pleite gegangen, eine größere, also pleite nicht, aber die Credit Suisse, wurde noch schnell geschluckt, aber bisher so richtig geknallt hat es ja noch nicht und jetzt kann man zwei Lager vertreten, die Lager der Crash-Propheten, die jetzt gerade Gold bunkern und Ravioli-Dosen im Keller stapeln, dass der richtige Knall jetzt erst recht kommen wird, das spürt man halt so. Ich habe echt voll viele Videos gesehen in letzter Zeit. Ne, voll viele nicht, aber ich habe mir so ein paar Videos reingeschaut. Und die Argumentation war dann immer so gewesen, das spürt man. Weißt du, so, da ist was in der Luft. Das sind für mich immer die besten Argumente dafür, dass es bald knallen wird. Das ist wie beim Gewitter, weißt du, das merkt man ja auch, ne? Wenn die Luft so schwer wird und so. Und in der Wirtschaft.
Ich freue mich dann immer.
In der Wirtschaft ist es genauso, das spürt man natürlich, wenn es dann demnächst knallt. Oder die zweite Sache, die passieren kann, ist, dass irgendwann die Kurse ganz unauffällig wieder anfangen zu steigen und wir langsam wieder in so eine Ostphase kommen, ohne dass das jemandem bewusst wird. Aber ich glaube, dafür müsste die Inflation weg.
Erstmal. Aber ich glaube, du hast recht, auch mit dem Punkt ist, also wenn die Zentralbank jetzt wirklich wegen irgendeinem tiny Scheiß anfängt, Zinsen schon wieder zu senken, dann bestätigt sie eigentlich den Markt, dass wir langfristig keine mittelhohe Zinsen haben werden, sondern dass wir wieder auf Null gehen. Und die Frage ist, ob sie das möchte, ob sie damit nicht komplett die Glaubwürdigkeit verliert.
Und sich in einer gewissen Weise auch erpressbar macht, ne?
Ja, gut, der Markt glaubt ja eh, dass die Zentralbank komplett erpressbar ist. Muss weit genug runtertreiben, dann macht's das schon. Fat Put ist die schöne Bezeichnung. Mhm. Aber ich fand's gut, dass du gesagt hast, das spürt man. Mhm. Ich habe nämlich vor kurzem auch von einer Person, die ich sehr schätze, eine Markteinschätzung gehört, die auch eher negativ war. Mhm. Aber die Person hat dann auch gesagt, also das, was ihn selbst sich selbst hinterfragen lässt, ist, dass alle negativ eingestellt sind. Mhm. Das ist eigentlich der größte Red Flag dafür, dass du vielleicht falsch liegst mit deiner Meinung, wenn alle das Gleiche glauben.
Ja, genau. Weil wenn alle negativ eingestellt sind, heißt es ja eigentlich schon, hat jeder seine Portfolios abgestoßen und ist in Cash oder was auch immer.
Genau, überspitzt formuliert, wenn alle verkauft haben, wer soll schon noch kaufen? Aber seit gestern, du hast recht, wer soll verkaufen? Mhm. Seit gestern wissen wir, dass nicht alle negativ eingestellt sind.
Nee,
denn, Jim Cramer. ausnahmsweise mal keine Clowns, auch wenn es mit demselben Buchstaben beginnt. Stevie Cohen gesagt, we're going up. I'm actually pretty bullish.
Wer also ist das glaubt, Name? Dass, der Name sagt mir was, aber
Steve Cohen ist der Gründer von Point 72. Das ist ein sehr bekannter Multi-Strategy-Hedgefonds. Steve Cohen durfte eine Zeit lang keine externen Kundengelder managen, weil es da Insider-Trading-Vorwürfe gab. Ihm selber konnten sie nichts nachweisen. Ich glaube, ein, zwei Mitarbeiter von ihm sind in den Knast gegangen.
Also grundsätzlich jemanden, der deine Sympathie erfährt.
Der ist super. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn wirklich. Der lädt auch so geile Videos hoch. Der ist ja nebenbei Eigentümer noch von den New York Mets. Und habe ich letztes Mal so ein Video gesehen, wie er im Büro sitzt, dann kommt seine Frau, ist schon komplett angezogen fürs Spiel und holt ihn dann ab und er setzt noch sein Cappy auf und dann gehen sie zum Spiel. Auf seinem Leben basiert auch die Fernsehserie Billions, falls du die schon mal gesehen hast. Die geht im Wesentlichen genau um so einen Hedgefondsmanager und einen Staatsanwalt, der ihn jagt. Also sehr, sehr empfehlenswert. Und indirekt auf einer wahren Geschichte, nämlich so lose Erzählungen um Steve Cohen.
Okay, und was hat er gesagt? Sorry, ich habe dich eben noch mal unterbrochen. Ich muss mir das echt
abgucken. Er ist bullish. We're going up. Mit dem Argument, dass das, was jetzt jeder irgendwie auch spürt, das AI-Thema. Das AI-Thema könnte die nächste wunderschöne Blase werden, wie damals das Internet.
Finster, eine Blase? Ja, weiß ich nicht. Ja, also wenn jetzt jeder darauf hypt und unendlich viel Geld da reinfließt und dann die erwünschten Effizienzgewinne, die ja überall genannt werden, nicht entstehen, dann sicherlich, ja.
Die haben beziehungsweise für einige Unternehmen wird es gut sein, aber halt nicht für alle, das meine ich eher mit Blase. Also es wird halt dann jeder Scheiß steigen, der irgendwie AI nennt und die wenigsten werden es überleben.
Ja, true. Also wenn du ein Investment in AI-Startup machen willst, können wir später nochmal drüber sprechen. Ich habe da so ein paar Pitches bekommen in diese Richtung. Da ich aber, keine Ahnung, mich da jetzt vornehm zurückhalten will, habe ich da jetzt mal noch nichts gemacht. Aber wenn du da heiß bist, dann können wir mal drüber sprechen.
Ja. Da können wir echt drüber sprechen. Ich habe ja tatsächlich ein einziges Startup, von dem ich paar Anteile halte. Und das kommt aus dem AI-Bereich. Aber mehr sage ich dazu jetzt nicht.
AI-Trading.
Vielleicht hast du ja auch von denen.
Bitte? Ja, habe ich schon gehört. Nee, die meinte ich nicht. Aber genau, ist auch gar nicht, der hat doch nichts.
Velvet.
Hat nichts hier, genau. Macht mich reich mit Artificial Intelligence, ja.
Genau.
Da gab es ja auch nochmal ein Thema, wo du ein Patreon-Video zugemacht hast. Sollen wir das jetzt kurz anreißen? Nee, lass erstmal die Marktnews fertig machen, oder? Dann sprechen wir
erstmal die Marktnews
über 500% Rendite mit AI.
die gibt es wirklich in der Theorie. Nee, Marktnews habe ich eigentlich bloß noch hauptsächlich eine einzige Sache mit dem großen Modulo davor, dass wir jetzt am Donnerstag aufnehmen, die Leute das am Samstag hören und vielleicht bis dahin es die schon irgendwie Neuigkeiten gibt die, oder nicht untergegangen ist. Mhm. Die Pleite der USA, ist jetzt ja, gerade Bewegung reingekommen, dass Herr Biden sogar seine Auslandsreise verkürzt und beide Seiten äußern sich positiv, dass die Verhandlungen, die Herr Biden bis vor kurzem noch komplett ausgeschlossen hat, zu einem positiven Ende kommen, dass wir nicht pleite gehen. Aber im Rahmen dieser ganzen Geschichte habe ich was Geiles gelernt. Du kannst dir auf täglicher Basis anschauen, für was die USA Geld ausgeben und wie viel Geld die auf ihrem Girokonto haben.
Okay.
Du hast den Link gerade schon entdeckt. Da kriegst du auf täglicher Basis so ein PDF. Das ist riesig. Und dann siehst du erst zusammengefasst, wie viel Geld auf dem Girokonto des Staates zu Beginn war und wie viel Geld am Ende des Tages drauf ist. Und dann wirklich auch schön aufgespalten. Was waren die Steuereinnahmen? Für was haben sie es genau ausgegeben? War mir ehrlich gesagt nicht bewusst, dass das so offen einsehbar ist.
Ja, voll cool. Da müssen wir mal so ein Tool drauf bauen, die diese PDF jeden Tag ausliest und smarte Graphen draus macht oder so, wenn es das nicht schon gibt. Und damit haben wir schon die nächste Idee für unsere Programmierer, die jetzt eine Sprachanalyse-Software gebaut haben, eine Sprachanteilanalyse. Hier ist eure nächste Challenge. Okay, ja, ziemlich spannende Sache. An dieser Stelle gleich mal eine Frage, die Markus zuletzt einem AI-Tool auf unserem Discord gestellt hat. Wir haben nämlich jetzt eine AI auf unserem Discord-Server. Und zwar wollte er wissen, mit welchen Wertpapieren man auf den Default der USA wetten kann. Also darauf, dass genau diese Verhandlungen nicht positiv verlaufen, sondern die USA einfach ihr Debt-Ceiling nicht erhöht und somit pleite geht. Also das wäre ja quasi so eine wunderschöne, wie nennt man das, Strategie wie der schwarze Schwan-Autor, wer ist denn? Nassim Taleb, also hoch unwahrscheinliches Event, aber wenn es doch eintreten sollte, machst du damit extrem viel Geld. Von daher, die AI konnte diese Frage nicht beantworten, hat irgendeine Schwachsinnsfrage und da du ja nächste Woche mit Markus schon wieder Podcast machst, dachte ich mir, schiebe ich diese Frage oder seine Frage mal mit ein, ob du eine Idee hast und vielleicht kann er bis dahin ja schon reich sein.
Also als Privatanleger ist es schwierig, glaube ich. Aber ich meine, du kannst natürlich einen Credit Default Swap kaufen.
Auf die USA.
Der dann auszahlt, wenn die USA auf ihre Anleihen keine Zinsen rechtzeitig zahlen. Aber das Problem ist, und als hättest du es gelesen, ich glaube, du hast es nämlich nicht gelesen, ich habe da eine super Antwort drauf von Barclays. Die haben Anfang der Woche, oder was Ende letzter Woche, ich weiß gar nicht mal, so ein schönes Tool, so ein schönes langes PDF rumgeschickt. Wo sie nochmal auf eine Sache hinweisen, dass eigentlich die USA nicht pleite gehen können. Selbst wenn sie sich nicht einigen. Denn sie schreiben ganz nett, according to the minutes of the August 2011 FOMC Meeting, also die Fed hat es irgendwo mal in ihren Fed-Protokollen gesagt, dass sie glauben, dass es eigentlich geht, dass das Finanzministerium eine sogenannte Priorisierung betreiben kann. Und das bedeutet, weiß keiner, ob es in der Praxis funktionieren würde. Das ist irgendwie vom organisatorischen Aufwand her geht. Aber wenn die quasi kein Geld mehr haben, wenn das Geld wirklich ausgegangen ist, du hast ja trotzdem auf laufend Steuereinnahmen beispielsweise oder Einnahmeströme. Es ist halt nur so, dass die Ausgabenströme zu groß sind. Du musst halt sämtliche du zahlst erst die Zinsen. Also du kriegst Geld rein und das allererste machst du, zahlst Zinsen. Mhm. Und wenn der Anleihe ausläuft, dann hast du ja wieder ein bisschen frei, weil dann die Schulden niedriger sind, dann kannst du eine neue ausgeben. Also du kannst die alten Anleihen in neue rollen, ja, und die Zinszahlungen kannst du aus dem laufenden Cashflow tätigen.
Ja.
Du kannst dann halt im Zweifelsfall Sozialprogramme und so weiter nicht mehr vollständig zahlen. Mhm. Aber solange das Finanzministerium gewillt ist, das für ein paar Tage zu machen, bis sie sich dann geeinigt haben, dürfte es vielleicht gar nicht zu so einer offiziellen technischen Pleite kommen.
Ah ja, okay. Weil der Cashflow ausreichen würde, um die Zinszahlungen zu begleichen, wohlbemerkt nicht den ganzen Rest, also nicht die staatsangestellten Gehälter und so weiter.
Genau.
Also wärst du in den USA, würdest du quasi leer ausgehen.
Aber Zinsen gar nicht mal so schlimm. Also es würde ausreichen, sämtliche nicht zins- oder nicht finanzierungsrelevanten Staatsausgaben um 25% zu cutten. Das ist natürlich eine Katastrophe, aber dann schaffst du es wohl bis März nächsten Jahres durchzuhalten.
Okay, ja. Spannend. Das heißt, Spekulation, nächste YOLO-Wette, Credit Default Swaps kaufen ist nicht.
Als Privatanleger kriegst du die eh nicht richtig.
Okay.
Und du hast auch. Ich würde es nicht machen.
Okay.
Keine Anlageempfehlung.
Ich dachte nur hier, solche, wäre das nicht ein sehr uncorrelateder Return, den du dann machen würdest?
Ich weiß nicht, ob du da nicht einfach den Markt short gehen kannst.
Ja, stimmt, hast recht eigentlich. Eigentlich kannst du einfach nur sehr, sehr gehebelt short gehen auf eigentlich egal alles.
Ja, vielleicht noch die letzten Datenpunkte, weil das auch ziemlich geil ist. Wenn du dir Anleihen anguckst, also irgendwie ist die große Angst, dass die am 1. Juni pleite gehen. Auch wenn alle Banken sagen, eigentlich ein bisschen später, wenn dann, aber 1. Juni ist irgendwie dieses, wo alle befürchten, könnte der X-Tag sein.
Ja.
Wenn du dir eine kurzfristig laufende Anleihe in den USA anguckst, die am 30. Mai endet, also ja, wo das Geld davor ziemlich sicher noch da ist, genau, die rentiert so ungefähr 3,2% per annum. Mhm. Und die einen Tag später, die steht bei 5,4%.
Das ist schon ein Unterschied.
Also der Marktpreis da anscheinend wirklich so eine Panik ein, dass genau an diesem Tag was passiert.
Mhm. Und könntest du mit diesen Anleihen, mit den beiden Anleihen was machen und von der Unterschied? Ja, wobei, einfach Marktshorten. Also Markus, Antwort für Markus hier, einfach Marktshorten. S&P 500
shorten. Wenn du glaubst, es wäre natürlich geil, wenn Markus da jetzt den Markt shortet und nächste Woche dann mit einem Lambo in den Podcast kommt.
Übrigens,
alle verlieren Lambo, ihre Jobs und alles ist Katastrophe und der Markus kommt mit Lambo.
Genau, und ich bin auf Mont Blanc, ich wink dann. Aber apropos Lambo, weil du jetzt zum zweiten Mal das Thema Lambo ansprichst. Ich habe ein Video für dich produziert. Du bist ja Nichtraucher, warst auch, glaube ich, schon immer Nichtraucher, gell?
Ja.
Oder? Und ich habe extra ein Reel produziert. Ich habe mich mit Jule, unserem Werki, er ist Praktikant hier bei uns, haben wir Reels produziert und wir haben ja einen Nichtraucherrechner. Weiß nicht, ob du das kennst, aber wo du mal ausrechnen kannst, wie viel Geld du gespart hast, dadurch, dass du nicht rauchst. Und dann haben wir mal diesen Joke, es gibt auch diesen Joke, ne, wo der Nichtraucher dem Raucher vorrechnet und sagt, guck mal, hättest du mal nicht geraucht, die ganzen letzten Jahre hättest du dir davon Lamborghini kaufen können oder sowas in die Richtung. Haben wir gesagt, genau so müssen wir ein Reel machen, weißt du, so schön provokant, weil irgendwann fragt der Raucher, dann sagt so, okay, ja, du rauchst ja nicht, aber wo ist denn dein Lambo? Und dann habe ich mal gegoogelt, wie viel so ein Lambo kostet, um rauszufinden, wie viel das ist. Und du kriegst tatsächlich einen Lamborghini für 19.000 Euro. Wusstest du das?
Das ist wahrscheinlich sowas wie der Porsche-Traktor, oder?
Genau, es ist tatsächlich ein Traktor. Es ist sehr, sehr funny.
Ja,
ich wusste gar nicht, dass Lamborghini als erstes Traktoren produziert hat. Und dann hat man sich über den, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der hieß, der Gründer von Lamborghini, über ihn lustig gemacht und gesagt, hier, fang erst mal an, Autos zu bauen, wenn du hier mitreden willst, von wegen Maschinenbau, also Motorenbau und so. Und daraufhin hat er sich provoziert gefühlt und angefangen, Autos zu bauen. Und Lamborghini-Motoren sind ja ziemlich bekannt. Die sind ja auch zum Beispiel in einigen Sportbooten drin. Also es gibt ja sogenannte, im Französischen heißt sie Cigarette. Das sind solche Race-Boote für auf dem Meer, die mit Lamborghini-Motor fahren.
Kennst du diese uralte Porsche-Werbung?
Nee.
Wo der alte Mann anruft? Ich würde gerne mal einen Porsche in die Reparatur bringen.
Nee, kenn ich nicht.
Muss man auf YouTube gucken und dann stehen sie da beim Porsche-Zentrum und dann kommt er mit seinem Traktor angefahren.
Ah, echt? Ah, geil, okay, ja. Ja, also wusste ich nicht, dass Porsche vorher auch Traktoren gemacht hat, aber ja, spannend.
Das war von Wendelin Wiedeking ein großes Hobby immer, die Porsche-Traktoren in seinem Garten hin und her zu fahren.
Naja, ist auch ein sehr legendärer Manager gewesen, ne?
Ja.
Mit einem kleinen Hybris-Problem, glaube ich, mit dem Versuch, Volkswagen zu übernehmen.
Wie viel da ja, ich glaube, da wird wahrscheinlich Wolfgang Porsche auch ein bisschen was.
Meinst du?
Aber ich meine, am Ende haben sie gewonnen. Jetzt ist Piech ist tot und Wolfgang Porsche hat seine Autos wieder. Alles gut. What the Finance?
Diese Punkte hier verstehe ich nicht. Die hast du mit aufgeführt. Was meinst du damit?
Auf dem Video von diesem verrückten Professor, der bei Hedgefonds auf eurem Finanzplus-Kanal redet, gab es ein paar Kommentare darunter.
Ja.
Eine Bitte war, ob wir uns mal dieses Democratic Alpha vom Albert Warnecke angucken können.
Ja.
Da habe ich jetzt aber nichts vorbereitet. Das glaube ich, müssen wir uns mal irgendwie in Ruhe machen. Das andere, ob wir was zum Thema Trading von Politikern sagen können.
Ah, interessant. Gibt es da so ein offizielles Register? Ich weiß es gar nicht. In den USA ja schon?
Ja. Die müssen das veröffentlichen und da gibt es schöne Studien und eine Studie habe ich dir rauskopiert. Mhm. Da hat jemand, das ist so wahrscheinlich mit die renommierteste, die in einem sehr bekannten Journal erschienen sind, das nennt sich schon Abnormal Returns from the Common Stock Investments of the US Senate. Mhm. Die ist allerdings aus 2004 und die kamen drauf, dass dass US-Senatoren den Markt um 0,85% pro Monat outperformen.
Okay.
Da gab es aber dann ganz viele Gegenstudien, die sagen, das ist falsch und das sei gar nicht so, aber ich weiß es nicht, was am Ende stimmt oder nicht. Ich habe es bei der Gelegenheit gelernt, dass Hillary Clinton berühmt geworden ist, in einer Zeit, wo ich, glaube ich, noch gar nicht gelebt habe, durch Cattle Futures, die sie gehandelt hat. Kennst du die Story?
Nee, Cattle, was ist Cattle nochmal?
Das ist so kleine Kuh, oder? Ich bin ganz schlecht, was ist Cattle? Deutsch, ich schaue gar nach. Vieh, genau, ich glaube, das ist irgendwie so Rindvieh.
Okay. Lebendvieh so. Heißt das, glaube ich, übersetzt.
Lebendrind. Und das findet ihr auch auf Wikipedia, da kann man das schon nachlesen. Also sie hat da damals, noch lange bevor Präsidentschaftskandidatur, hat sie, obwohl sie noch nie mit Futures gehandelt hat, einfach mal random angefangen, mit Cattle Futures zu handeln. Und
war erfolgreich?
Ja, mega. Also irgendwie, glaube ich, 1.000 oder 10.000 investiert und ist dann, glaube ich, auf 300 hoch und hat dann bei 100 oder was Schluss gemacht.
Krass.
Sie hat aber die Tipps anscheinend von jemand anderem bekommen, dass sie das machen soll. Und ich glaube, sie hat dann irgendwie in einem Interview gesagt, als sie dann schwanger geworden ist mit ihrer Tochter, hat sie sich gedacht, jetzt hört sie damit auf, jetzt ist es zu krass.
Keine Zeit.
Aber wusste ich nicht, dass Frau Clinton früher so schöne YOLO-Wetten gemacht hat. Finde ich sehr sympathisch.
Ja, das.
Auch wenn das jetzt keine politische Aussage sein soll, aber das finde ich lustig.
Das sorgt jetzt wieder hier für Sympathiepunkte bei dir. Das war mir klar. Gut, dann erzähl uns aber noch zu ChatGPT, wie man da 500% zu machen kann. Also das volle Video gibt's ja auf Holgers Patreon-Kanal, aber das ist ja so ein bisschen durch die Medien geistert, habe ich tatsächlich auch schon gesehen, dass ein wissenschaftliches Paper rausgekommen ist, wo dieses Paper wurde ja auch in verschiedenste Interpretationen oder Dinge reininterpretiert, aber schlussendlich, dass man mit ChatGPT dass ChatGPT ein guter Anlageberater ist, sozusagen.
Ja, da gibt es diesen wissenschaftlichen Aufsatz. Und was die im Wesentlichen gemacht haben, ist, die haben ChatGPT als so eine Art Sentiment-Analyse benutzt. Also die haben quasi ChatGPT mit Nachrichten gefüttert. Mhm. Und ChatGPT sollte dann immer interpretieren, ob die Nachricht für eine Aktie positiv oder negativ ist. Und das dann auch noch anhand von einem Score. Also wie positiv und wie negativ ist das, glaube ich, für die kurz- bis mittelfristige, irgendwie so war die Formulierung, Entwicklung. Mhm. Und dann haben sie darauf basiert ein Long-Short-Portfolio und auch ein reines Long, ein reines Short. Also sie haben halt versucht, darauf Portfolien zu bauen, aus den High-Conviction-Trades sozusagen von ChatGPT. Mhm. Und da hatten sie mehrere Renditezahlen und eine auf jeden Fall mit, ich glaube, ChatGPT 3,5, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber spielt auch keine Rolle, die hat ungefähr eine Rendite von 500% auf ein Vierteljahre oder so zusammenbekommen. Mhm.
Gibt es das schon so lange? Das ist ja spannend. Oder wurde das rückwirkend gemacht?
Die haben es rückwirkend gemacht. Also es war natürlich nicht running, sondern es war irgendwie rückwirkend gerechnet. Ein schöner Backtest. Mhm. Und der erste Red Flag bei mir war dann immer, wenn es wirklich funktioniert, warum schreiben die ein Paper dazu?
Ja, das ist das Erste. Zweitens war es ohne Transaktionskosten. Also sie haben es in der also theoretisch durchgespielt.
Genau.
Ne? Und die Transaktionskosten spielen schon eine große Rolle, wenn du ganz viele, also wenn es hochfrequent ist. Also ich glaube, du musstest mehrere Trades am Tag machen, ne?
Ja, also das Problem ist, die haben halt festgestellt, dass der Hauptreturn vor allem durch Small Caps zustande kommt. Mhm. Und dann musst du, bei denen hast du natürlich höhere Transaktionskosten. Und wenn du so mit halbwegs konservativen Transaktionskosten rechnest, dann geht's von 500 auf so ungefähr 50 runter, was immer noch gut ist. Aber das war so eine Zeit, wo viele Long-Short-Hedgefonds 40-50% gemacht haben, die jetzt nicht auf ChatGPT basieren. Also es war halt ein Zeitfenster, in dem so ein Return möglich war und den auch manche erreicht haben, aber langfristig erreicht so was natürlich nicht.
Wie sinnvoll ist volkswirtschaftlich sind solche Aufsätze, frage ich mich manchmal. Weil du hast ja echt immer Armeen von Professoren, die alle möglichen Papers veröffentlichen mit sehr, sehr viel Druck, sowas zu veröffentlichen. Ich glaube, dieses Paper war auch gar kein unrenommiertes Magazin, das war jetzt nicht irgend so ein Käseblatt. Und wie sinnvoll ist das? Ist das noch wirklich Forschung? Manchmal habe ich so im BWL-Bereich so ein kleines bisschen das Gefühl, dass da Dinge geforscht werden, die gar nicht wirklich hilfreich sind, oder?
Publish or perish heißt die schöne Aussage in der Wissenschaft. Ich glaube, dieses Paper ist sogar noch gar nicht final publiziert. Aber der Punkt ist, es gibt ja Untersuchungen, dass du teilweise auch in der Biologie, Chemie 80-90% aller Paper in die Tonne treten kannst, weil die Ergebnisse nicht replizierbar sind. Mhm. Kann man generell, glaube ich, an der Wissenschaft kritisieren, dass es einfach darum geht, möglichst viele Paper in möglichst hochrangigen Journals unterzubringen und dass du wirklich so eine Konkurrenz hast, schneller zu sein als alle anderen. Das fand ich jetzt mal nice, dass sie das gemacht haben. Also die schreiben übrigens in ihrem Paper auch nicht, dass das ein Return ist, den du erreichen kannst. Die werben auch nicht mit den 500%. Das sind halt die Medien, die darauf angesprungen sind und das dann überall verbreitet haben. Mega wissenschaftlich ist das jetzt nicht unbedingt gewesen, weil vom Datenhandling und so ist es vielleicht eine Herausforderung. Aber da gibt es natürlich deutlich, deutlich komplexere Sachen. Ich finde es trotzdem nice. Ich fand es nett zu lesen. Sie waren die Ersten, die jetzt sowas gemacht haben. Das zeichnet sie aus, waren halt schneller als alle anderen mit sowas. Aber man darf, glaube ich, da nicht immer so viel fürs reale Leben bei rausnehmen.
Okay, ja, spannende Sache. Wir hätten uns jetzt noch über einen zweiten, hast du eigentlich schon mal gesagt, ne, über einen zweiten GPT-Modell mit Stocks. Es gibt ja Stocks-GPT, wo wir nachgefragt wurden. Das schauen wir uns dann aber in der nächsten Folge an. Beziehungsweise ihr mit Markus, wenn ihr wollt.
Stimmt.
Weil die Seite gerade down ist. Also können wir uns nicht angucken, was das wert ist. Sollen wir doch mal auf die Spread-Frage ganz kurz eingehen?
Ja, stimmt. Da hast du mich beim letzten Mal schon gehauen, dass wir es nicht gemacht haben.
Gell? Ja, es ist, vielleicht fasst du uns mal kurz zusammen, was die Problematik ist. In unserem Werbeeinspieler sagen wir ja, dass das Angebot von Just Trade kostenlos ist. Also es fallen keine Ordergebühren an, allerdings die marktüblichen Spreads. Das ist so ein bisschen eine Angabe, die machen müssen. Das gibt die BaFin vor. Also du darfst nicht sagen, dass du kostenlos handeln kannst. Denn es gibt ja immer zwei Kostenpunkte. Einmal die Ordergebühren, also das, was du an deinen Broker bezahlst, und die Spreads. Und da habe ich gesagt, also im Einspieler, dass diese Spreads ja das ist, was die Börse verdient. Und daraufhin haben wir, eine Rückfrage zu diesem Thema bekommen. Wer kassiert den Spread, Holger?
Genau, und die Rückfrage sagt irgendwie ganz konkret, der Mensch war beim Börsentag in einer Stadt in Österreich und da war ein Mitarbeiter einer Börse aus Baden-Württemberg und der hätte bestritten, dass das so sei. Der meinte, das Spread zeigt nur die Differenz zwischen der höchsten Kauforder und der niedrigsten Verkauforder. Es sei aber nicht so, dass diese Differenz an die Börse fließen würde. Und ich glaube, man muss einmal differenzieren zwischen der Börse als Handelsplatz und zwischen den Market Makern, die an der Börse aktiv sind. Weil wenn ihr eine Aktie kauft oder verkauft, dann ist es in seltensten Fällen, vor allem definitiv nicht an den Market Maker Börsen, Lang und Schwarz, Quotrix, Tradegate, dass ihr mit jemand anderen handelt. Ihr handelt eigentlich immer mit dem Market Maker. Und dementsprechend ist die beiden Preise, die gezeigt werden, zum Kaufen oder Verkaufen, sind die Preise, die der Market Maker zeigt. Auf Basis des Flows, was sie sehen, was sie auch an anderen Börsen sehen, den Spread verdient nicht die Börse, aber den Spread verdient bei einer Market-Maker-Börse verdient der Market-Maker, der natürlich aber dann selber wieder schauen muss, dass er irgendwie die Aktie herbekommt, die er euch gerade verkauft hat oder die er von euch gekauft hat, die muss er irgendwie dumpen können. Mhm. Also so, dass das jetzt der gesamte Gewinn ist oder der Reingewinn, der erzielt wird. Außer ihr kauft und verkauft innerhalb von einer Sekunde, dann ja.
Genau. Von daher ist das so ein kleines bisschen eine Vereinfachung, die wir da sagen, dass das die Börse ist, die das kassiert. Was wir eigentlich richtigerweise hätten sagen sollen, ist, dass nicht Just Trade oder der entsprechende Broker an dem Spread verdient, sondern dass es einfach ein Hinweis ist, dass der Spread zusätzliche Kosten sind, die zum Trading entstehen, die unabhängig der Ordergebühren sind. Eigentlich müsste das jeder Broker so kommunizieren, wenn es Spreads gibt, wenn ich mich nicht ganz irre. Da ist die BaFin, glaube ich, noch nicht so ganz homogen unterwegs, dass sie jeden darauf hinweist. Aber ja, von verschiedenen Brokern haben wir das schon so gehört, dass das so kommuniziert werden muss. Aber die Spreads sind auch nichts Neues. Also es wäre jetzt nicht so, als wäre das jetzt die Erfindung der Neo-Broker, die jetzt gesagt haben, jetzt machen wir keine Gebühren mehr, sondern kassieren hintenrum ab. Diese Spreads bezahlt ihr auch dann, wenn ihr bei einem Broker seid, der normale Ordergebühren habt. Also das eine ersetzt jetzt nicht das andere.
Genau, also bei Consors war es früher so, da war als erstes immer TradeGate eingestellt zum Handeln und das war auch ein Ticken günstiger und dann haben halt die meisten Leute über TradeGate gehandelt. Vielleicht bloß noch eine Ergänzung, wenn ihr jetzt zum Beispiel so eine Market Maker Börse handelt, wie die vorher genannten, dann ist es aber auch nicht so, dass die Market Maker nur über den Spread verdienen, sondern man muss sich das so vorstellen, ich kaufe eine Apple-Aktie und vielleicht hat der Market Maker gar keine Apple-Aktie, dann kann er warten ein paar Stunden und sie dann erst kaufen, in der Hoffnung, sie vielleicht günstiger gekauft zu haben. Genau andersrum, ich verkaufe sie ihm, dann kann er überlegen, dumpt er sie sofort irgendwo anders, wird er sie sofort los oder wartet er vielleicht, weil jemand anders die später kaufen möchte oder weil Apple im Preis steigt und er verkauft sie dann einen Ticken teurer später. Also so muss man sich das vorstellen. Man spielt nicht direkt gegen den Market Maker, aber die Market Maker versuchen, mit den Kundenorders Geld zu verdienen. Aber das ist, wie gesagt, überall so, dass auch wenn ihr institutionelle Pensionsfonds oder sonst was seid, eine größere Order loswerden wollt, dann könnt ihr die auch an entsprechendes Handelshaus geben, das dann die Order versucht, gut möglich für euch zu platzieren, nach bestimmten Vorgaben, die ihr geben könnt, aber gleichzeitig natürlich auch guckt, dass ihr beim Ausführen der Order Geld verdient. Das ist im Wesentlichen das, was einfach wie institutionelle Händler Geld verdienen, bei Banken etc. Die verdienen halt an der Ausführung.
Ja. Also, wir sind jetzt tiefer in der Thematik drin. Ihr habt alles verstanden. Dieser Zusatz, den die BaFin uns freundlicherweise als Verbraucher mitgibt, kann vielleicht ein bisschen für Verwirrung sorgen, aber ich denke mal, in Zukunft wird das jeder irgendwo mit dazu schreiben. Wir haben noch Zeit für eine kurze Frage. Ich habe mir gerade eine rausgesucht. Ja. Die fand ich gar nicht so uninteressant. Wir haben ja schon mal zur Regression oder zum Effekt Regression zum Mittelwert gesprochen. Das ist ja so ein bisschen was man so bei langfristig, also wenn man sich langfristig Portfolios anschaut, sagen wir mal zum Beispiel so ein Weltportfolio oder ein Sektorportfolio oder wie auch immer, was man dann häufig beobachten kann, ist, wenn irgendein Sektor oder irgendeine Assetklasse, vielleicht Aktien insgesamt, im Vergleich zum Durchschnitt besonders schlecht performt haben oder im Vergleich zum Durchschnitt eine lange Zeit besonders gut performt haben, dann gibt es so eine Tendenz, dass man wieder zurück zum Mittelwert geht. Das sieht man, wenn man sich zum Beispiel kurzlaufend mal ein Weltportfolios anschaut und dann mal langlaufend Weltportfolios anschaut, also auf lange Sichten, dass man dann relativ, also je länger die Laufzeit ist, immer wieder näher an den Mittelwert rankommt. Und da gab es jetzt eine Frage, ob dieser Effektregression zum Mittelwert auch bei Einzelaktien gilt. Also ob man quasi eine Trading-Strategie oder eine ETF-Strategie aufsetzen könnte, sich den langfristigen Durchschnitt von einer einzelnen Aktie anschaut und dann darauf handelt und sagt, naja, die wird wieder zu ihrem ursprünglichen Durchschnitt zurückkommen, entweder von unten nach oben oder von oben nach unten. Genau, ich glaube, das ist nicht gemeint mit dieser Regression zum Mittelwert. Einzelne Aktien haben ganz andere Effekte, die dort eine Rolle spielen. Also sind ja unternehmensspezifische Risiken mit drin. Also das zum Beispiel, sonst müsste man ja auf eine Wirecard setzen und darauf hoffen, dass sie wieder zu ihrem ursprünglichen Mittelwert zurückfindet. Aber die Aktie ist halt einfach mal platt. Und da bringt auch die Regression zum Mittelwert nichts. Von daher, solche Effekte auch so zum Thema auch zum Thema langfristiges Investieren und so, das gilt eigentlich immer nur, wenn man sich gesamte Assetklassen oder zumindest mal Körbe von Assets anschaut, aber nicht bei Einzelaktien. Das darf man nicht verwechseln, ja. Auch wenn man sagt, dass die durchschnittliche Aktienrendite oder die erwartete Rendite bei Aktien ist um die 7%, heißt das nicht, dass jede einzelne Aktie eine Renditeerwartung von 7% hat. Das darf man nicht verwechseln, ja.
Wie dieses Jahr, als das der ganze S&P minus ist, außer die paar AI-Aktien, die reißen den S&P hoch.
Genau.
Aber ja. Vielleicht eine Ergänzung, wo du tatsächlich sowas auch bei Aktien beobachten kannst, ist auf sehr kurzfristiger Basis. Also, weil wir gerade ja bei dem Handeln von Institutionellen waren, also was es tatsächlich gibt, auch so in Richtung Hochfrequenzhandel, wenn eine Größe Kundenorder reinkommt und den Markt so richtig runtertreibt, dann kannst du oder gibt's den Trade, dass du dann gezielt ganz unten einsteigst, um dann so eine gewisse Mean Reversion, wenn quasi diese starfe Delle sich wieder ein bisschen ausgleicht, um die mitzunehmen. Das kannst du auch sogar noch perverser machen, indem du, wenn du weißt, dass so eine große Order kommt, dann treibst du den Markt gezielt richtig runter, ein paar Minuten lang, um dann unten günstig die große Order aufzupicken und dann die Mean Reversion nach oben wieder mitzunehmen. Aber es ist nichts, was man als Privatmensch machen kann, weil man diese ganze Information über welche Orders kommen, wo sieht man die, die hat man einfach alle
nicht. Und das entsprechende Volumen dahinter nicht, ne? Ein paar Millionen.
Ja.
Ja, beim Krypto kann man das eigentlich auch ganz gut sehen, ne? Da gibt's ja auch immer mega viel, mega starke Schwankungen und ich hatte ja mal einen Account, ich habe immer noch einen Account bei der Börse BSDex und da siehst du ja immer schön das Orderbuch und da siehst du auch schön die Charts und kannst da mal gucken und da einfach nur mal sich das Orderbuch anschauen, wie das so da durchrattert und was das für einen Effekt auf den Kurs hat, finde ich immer ganz spannend, ja.
Der Thomas arbeitet mit Volumina, habe ich es gerade richtig verstanden, und Charts.
Also ich schaue mir das gerne an. Nicht, dass ich da jetzt irgendwie investiert hätte oder so. Also ich knall dann einfach nur meine Order rein oder habe in der Vergangenheit, als ich meine Bitcoins gekauft habe, die Order einfach reingeknallt. Aber es ist dann trotzdem spannend, das mal zu sehen, wie sich das zusammensetzt. Und dann siehst du deine Order in diesem Orderbuch. Und dann
räumst du das ganze Orderbuch ab mit deiner Order.
Genau. Das sollte man ja idealerweise nicht tun, sondern du musst es ja dann in mehrere kleine Stückchen aufslicen und so. Also ist schon ganz spannend, sowas zu machen. Aber das war jetzt nicht mit dem Ziel, da irgendwie eine krasse Outperformance zu generieren. Wenn das nochmal der Fall ist und ich mir nochmal 500 Bitcoin kaufe, dann komme ich nochmal auf dich zurück und gucken wir mal, was wir da machen können und das Buch bewegen können. Gut, in dem Sinne, Holger.
Vielen Dank für deine Zeit, Thomas. Ich wünsche weiterhin gute Besserung. Wir werden uns jetzt längere Zeit nicht sehen, oder?
Genau, also die nächsten 2 Wochen gehen auf Markus Nacken, weil am nächsten Freitag bin ich gerade auf dem Weg nach Chamonix, um den Mont Blanc zu besteigen. Und die Woche drauf sind wir gerade auf dem Rückweg. Ich könnte zwar ein Mikrofon mitnehmen, aber ja, das jetzt so viele Kilometer hoch, also in die Höhe zu tragen, habe ich gesagt, muss vielleicht nicht sein. Und Markus ist auch ein sehr guter Ersatz. Ja, dann musst du auch mal ein bisschen mehr reden wieder.
Und ich werde mal eine Mühe machen, bis dahin so ein Meme zu generieren. Wenn dann so ein Berg und dann bist du neben dem Berg und dann steht da irgendwie drüber, wenn das der Mont Blanc ist, dann lebst du nicht in meiner Welt.
Genau. Ja, bin mal gespannt. Vielleicht schaffen wir es ja auch nicht. Und dann komme ich ganz deprimiert zurück. Also die Wetterbedingungen und so sind immer unvorhersehbar. Aber wir sind schon mal gut ausgerüstet. Das ist wichtig.
Dann wünsche ich viel Spaß.
Dankeschön.
Und werd gesund bis dahin, ganz wichtig.
Ja, genieß den Vatertag und sauf nicht so viel mit deinen Zwillingen.
Danke, werde ich machen. Bis dann.
Ciao.